Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 511. Zum vierten Advent präsentieren wir euch die Generation X, die größten Tops und die größten Flops des Kult-Stables. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, schöne Grüße, lecker Glühwein, wir werden gleich Spaß haben. Aber bevor du weiterleitest, ich habe an Nummer 3 eine Frage. Are you ready?
Are you ready?
So, ich habe eigentlich gedacht, du begrüßt mich mit Zucket, aber es ist okay.
Nee, let's get ready to.
Also die Bewegung mit Zucket, die machen wir eigentlich die ganze Zeit, während Olaf redet.
Ja, genau. Ja, und ihr habt ihn auch schon gehört, in der anderen Leitung, da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber David. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Wie könnte es anders sein, als bei so einem coolen Stable, dass wir hier auch bei Headlock nur die coolen Jungs hier versammelt haben. Alle coolen Jungs sind dabei, die es bei Headlock gibt. Und David und Olaf auch noch.
Ja, ich meine, eins haben wir ja gemein. Die Haare fallen bei uns auch langsam aus, außer bei Ulf. Der wachsende Haare.
Bei mir nicht. Ich habe nach wie vor die wallenden Haare eines Shawn Michaels von damals. Nicht von heute.
Von sehr viel damals.
Ja, es ist der vierte Advent. Ich hoffe, ihr macht es euch ein bisschen gemütlich, habt ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung bei euch und lauscht einfach unserem Ritt quasi hier einmal auf der Nostalgiewelle in Richtung die Generation X. Wir besprechen heute über die Tops und Flops des Kult-Stables und da geht es natürlich dann nicht unbedingt darum, dass wir hier so die komplette History der DX machen, sondern wir wollen wirklich euch ein bisschen mitnehmen, ähnlich wie wir es bei der NWO schon gemacht haben. Schönsten Momente, die Gründung, vielleicht auch ein paar Sachen, die uns überhaupt nicht gefallen haben. Wie funktionieren bestimmte Augenblicke heute noch? Vielleicht auch manche nicht so, da werden wir drüber sprechen. Ohnehin Nostalgie, gutes Thema. Nächste Woche haben wir die Golden Years am Start, da werden Markus und ich WrestleMania 5 neu kommentieren und jetzt in der vergangenen Woche wiederum hatten wir ganz, ganz viel aktuellen Kram. Wir hatten Specials zu NXT Deadline, zu Ring of Honor Final Battle, zu AEW Dynamite, Cross Rampage, Winter is Coming. Also das gab's dann bei uns auf Patreon und auf Steady. So, aber ich würde sagen, damit können wir dann hier auch so langsam mal durchstarten Richtung die Generation X und ich muss natürlich erstmal fragen, bevor wir hier so einsteigen, so ein bisschen auch in die Geschichte. Ich wollte ein bisschen aufdröseln, wie war denn das überhaupt? Wie ist die DX überhaupt damals zustande gekommen? Wie ist das geschehen? Wir starten erstmal mit einer allgemeinen Frage. Shaggy, du hast gerade schon gesagt, hier coole Stable, coole Jungs und coole Mädels auch, darf man nicht vergessen. Was hat denn die DX für dich ausgemacht eigentlich? Weil wir haben ja diverse Varianten der DX gesehen.
Ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mit der Original, mit der ersten DX auch an. Die war tatsächlich zu dem Zeitpunkt was Besonderes. Die WWE war so in der Findungsphase. Man hat es nicht so leicht gehabt gegen die WCW, hat neue Sachen ausprobiert, hat neue, auch ja, wirkliche Superstars erschaffen und kreiert und das Programm alle umgestellt und hat mit dem DX-Stable damals auch ja schon bestehende Wrestler zusammengefügt und die haben einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Die waren cool, die haben was Neues gemacht, die waren innovativ, die haben die Regeln gebrochen, einfach wie wir auch damals gerne gewesen wären, einfach mal auflehnen und allen den Stinkefinger zeigen, im Grunde, wie es in Steve Austin auf eine andere Art und Weise gemacht hat. So cool war die DX damals auf jeden Fall auch.
Genau. David, wie war es bei dir?
Ja, also ich unterscheide auf jeden Fall zwischen zwei DXen. Also für mich gibt es einmal diese Haupt-DX-Zeit, Gründung, dann verschiedene Formierungen, aber für mich war trotzdem der Tenor immer so, das sind die Regelbrecher. Was ich natürlich als Teenager total toll fand, weil, hey, Rebellen sind richtig cool und ihr habt die Regeln und wir brechen sie. Nehme ich natürlich mit. Zeitgleich war es halt auch das, ja, bin ich ehrlich, das Sexualisierte, was auch dabei war beim Humor, das gehört halt auch mit rein. Und du hattest halt auch im Publikum gesehen, da war halt so eine gewisse, wie soll man sagen, ja, so Springback-Party-Stimmung, die sie auch mal vermittelt haben. Und das waren halt vor allen Dingen die Rebellen. Und die zweite Phase war für mich halt auch cool, weil da hat Sarah angefangen, Wrestling zu gucken. Sie kannte die alte DX nicht, aber dann halt die neue. Und ich habe halt mit ihr quasi diese alte, neue DX erlebt. Und das war einfach nur Comedy. Aber Comedy, die halt mich total abgeholt hat und die wir gefeiert haben, wo es halt Spaß gemacht hat. Und für mich steht die DX halt für die beiden Sachen. Rebellion und Spaß haben.
Genau, Rebellion ist ganz wichtig, der Humor ist ganz wichtig gewesen. Natürlich da auch, hier und da auch die Härte, finde ich, das gehört da eben auch dazu. Und auch, dass wir, wie Shaggy schon gesagt hat, so bestimmte Charaktere miteinander gemixt haben, die dann doch einhellig sehr gut zusammengefügt sich haben. Ne? Wir hatten am Anfang natürlich Shawn Michaels, Hunter Hearst Helmsley und China plus Recruit noch als Versicherungspolice dabei. Im späteren Verlauf hatten wir dann ja nach der Verletzung, nach dem Ausscheiden von Shawn Michaels, hatten wir die Triple H DX, so nenne ich es einfach mal, mit Triple H, X-Pac und den New Age Outlaws und auch China noch mit dabei. Und auch da gab es ja dann immer Variationen dazu. Wir haben noch Tori teilweise dabei gehabt. Wir hatten dann auch noch, wenn man dann eben weitergeht, die alte DX sozusagen, die Senioren-DX, wie ich es hier im Handout geschrieben habe, mit Shawn Michaels und Triple H dann eben ab 2.6. Bin ich nicht der allergrößte Fan von. Habe ich, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Mache ich überhaupt nicht. Deswegen ist auch gut, dass der David dabei ist, weil der ist ein bisschen das Gegengewicht. Und mir ist nämlich auch aufgefallen, so bei der Recherche, dass ich viel mehr Dinge dieser 1997er, 98er, 99er DX, auch hinterher natürlich der Heel DX, die haben wir ja auch gehabt, dass ich das viel, viel stärker im Kopf gehabt habe und dass ich auch bestimmte Promos wirklich noch im Kopf gehabt habe. Also David hat gerade gesagt, ne, ihr stellt die Regeln auf und wir brechen die. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut und das ist ja so eine so ein Wortduell, was sich Bret Hart und Shawn Michaels da quasi liefern und Shawn Michaels und Triple H ist ja da in so einem Raum quasi mit China und Recruit dahinter und die liegen halt da so ja, lässig die Füße auf den Tisch und so und Shawn Michaels sagt dann ja, we are the Generation X, you make the rules and we will break them und haut dann so auf den Tisch und diesen Rhythmus, den ja, habe ich noch so im Kopf.
Auch ne? Der Klang ne von ihm.
Ja, ja.
Wie der dieses Break sagt. Man muss ja auch dazu sagen, Bret Hart war ja Face eigentlich. Und er stand immer ja auch für die Ordnung Tradition. Und das ja. Moralisch Richtige.
Ja.
Und die Ex kam halt und eigentlich hat ja Bret Hart eine typische Face-Promo die ganze Zeit gegen die gehalten. Aber trotzdem ging halt die Quote eher auf die Seite von die Ex. Und das war halt einfach, ey, Rebellion, die sind halt anders, die brechen halt die Tabus, die gingen halt ja auch offensiv durch diesen Slogan, war es halt wirklich so, was jeder Jugendliche doch gerne sagen würde, ihr macht die Regeln, aber wir brechen sie. Jo, nehme ich.
Genau. So war das damals. Shaggy, was war denn deine liebste Variante von der DX eigentlich? Ich habe schon gesagt, meine ist die ursprüngliche, welche ist deine?
Ich habe da auch tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil die Ursprungs-DX noch mit Recruit auch schon irgendwie ganz cool war, weil die auch dann ja wirklich so innovativ war und wirklich einen anderen Weg eingeschlagen hat. Auch als Recruit dann nach kurzer Zeit ja auch die WWE-Richtung WCW dann verlassen hat, waren die auch immer noch cool. Aber ich glaube, meine Lieblingsformation ist jetzt nicht die unbedingt Shawn Michaels, Triple H und Hornswoggle. Die gab es nämlich auch mal, falls ihr euch da erinnert. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich die neu formierte DX gewesen, direkt nach dem X-Pack auch zur WWE zurückgekommen ist. Ich fand, das war nochmal eine andere DX. Das, ihr habt es ja schon auch gesagt, das war auf jeden Fall irgendwie eine, die aufgrund auch Shawn Michaels ist er ja immer hervorgestochen vorher im Vorfeld. Und da ist dadurch ein Triple H wirklich in die Main Car, ins Main Picture, in Main Event gerückt durch die neu formierte DX auch so richtig. Und ich fand, die hat mich wirklich überzeugt, gerade auch so die Storylines, die sie dann hatten, die Invasion mit dem Panzer, das kommen wir auch gleich drauf zu sprechen bestimmt. Also das war, glaube ich, tatsächlich meine Lieblings-TX-Variante in dieser Form mit den New Age Outlaws, mit X-Pac und mit Triple H.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt wirklich Hornswoggle, Boogeyman und Great Khali, weil das gab es wirklich für einen Abend.
Waren die auch Teil der DX? Das habe ich verdrängt.
In einer Promo war das. Da hatten sie eine Promo gehalten, erst Hornswoggle kam raus und dann kam Boogeyman raus und ey, ich möchte auch dazugehören. Ne? Ja, okay, stell dich aber hinten ran. Dann kommt Great Khali raus. So, okay, aber stell dich hinter uns.
Ja, ich meine, die Hardys und CM Punk waren auch sowas wie kurzzeitig die Ex, wenn wir uns an die Survivor Series damals zurückerinnern. Ne?
Ja, Stephanie McMahon war ja auch mal ganz kurz mit dabei. Also die darf man auch nicht vergessen zum Beispiel.
Das stimmt, die war sogar längere Zeit mit dabei. Das stimmt, ja. Das stimmt, also da auch viel Rotation. Der Einzige, der eigentlich immer dabei gewesen ist, ist Triple H, wenn man es so sieht, ne? Der war immer dabei. Und vielleicht gehen wir da gerade noch mal zu den Anfängen zurück. Obwohl, ich muss erstmal David fragen. David, was waren deine liebste DX?
Ich habe keine. Weil ich dafür waren die zu unterschiedlich und alle haben mir auf ihre Art gefallen. Was bei der ersten DX war, ich verbinde damit immer die Promo mit Sergeant Slaughter mit den Scheibenwischern, weil er gesabbert hat, das war dieses Freche. Und die Triple H DX war für mich diese anarchistische DX, die so halt auch gewalttätiger war. Und ich mag auch einfach die Rentner-DX, weil das war Comedy. Ich mag alle, wirklich. Also die drei Varianten mag ich.
Jetzt wisst ihr auch, warum David dabei ist.
Deswegen. Alles. Comedy, witzigste Comedy-Version war ja quasi, wenn man es als Comedy bezeichnet, die letzte in Saudi gegen die Brothers of Destruction.
War das auch die gab Comedy? Es nie.
Das ist satirisch,
ja, das ist keine Satire. Satire ist meistens, sollte gut sein.
Das war das für Ende.
Tatsächlich, das habe ich auch hier bei uns jetzt im Aufbau vom Podcast so ganz nach hinten angestellt, wenn wir über die ganz schlimmen Seiten der DX sprechen. Das ist, glaube ich, das ist das dunkle Kapitel in der DX-Geschichte. Da ist viel Tolles dabei, aber dieses Kapitel, das ist noch schlimmer als Matrix Reloaded oder sonst irgendwas. Ne? Also das.
Ich weiß gar nicht mehr, wovon ihr redet. Was war da? Ich kann das nicht.
Aber was?
Hab ich verdrängt. Das gab es nie.
Ganz kurz, Matrix Reloaded ist doch nicht schlecht.
Ach du meine Güte.
Ist das der ganz neue? Achso, den habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte, das wäre eine zweite oder dritte Teil.
Es war schlimm, ja.
Okay, ja, den ganz neuen habe ich nicht gesehen.
Es war aber auch nicht, Reloaded ist noch nicht die ganz neue, Reloaded ist der zweite.
Nee, Reloaded ist der zweite, da kam Revolution und jetzt kam da der neue Matrix. Und im Grunde genommen ging es immer weiter bergab.
Ja.
Wie bei DX, so manchmal gibt es einen Moment, wo man einfach sagt, nee, mach es nicht nochmal.
Ja, mach es nicht nochmal.
So, gehen wir trotzdem mal zurück hier in das Jahr 1997, doch mal so ein bisschen Richtung Gründung, weil das Interessante an der DX zum Beispiel im Vergleich zur NWO ist, dass wir nicht diesen großen Startschuss haben. Also es gibt nicht diesen einen Moment, wo man sagt, so jetzt waren sie zusammen, sondern eigentlich hat die WWF damals relativ clever die verschiedenen Storyfäden hier übereinander gelegt. Also damals Shawn Michaels war schon ziemlich rebellisch unterwegs, sagen wir es mal so, hat sich auch gegen die Obrigkeit, namentlich Sergeant Slaughter, damals den Commissioner, aufgelehnt, steckte aber vor allem auch in Fäden mit dem Undertaker und Langzeitrivalen Bret Hart. Triple H, schon mit China unterwegs, der war ja gerade mehr oder weniger frisch King of the Ring geworden, Fäde mit Mankind und vor allem auch mit Sergeant Slaughter lief. Und ja, die Geschichten führte man hier zusammen. Am 11. August 97 gab's nach einer längeren Promo von Shawn Michaels mit Vince McMahon ein Match gegen Mankind, ne, auf Geheiß von Sergeant Slaughter. Und da griffen dann unter anderem China und Triple H mit ein. Aber Shawn Michaels hatte auch vorher angekündigt, dass er noch eine Versicherungspolice haben würde. Und das war dann eben Rick Rude, der mit eingegriffen hat, unter anderem Mankind hier den Stuhl an den Kopf gedeppert hat. Mal wieder, auch das aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig anzuschauen. Und dann die Woche drauf gab es dann ein Tag-Team-Match mit Shawn Michaels und Triple H auf der einen Seite und dem Undertaker und Mankind auf der anderen Seite. Und es dauerte dann wirklich ein paar Wochen, bis sich herauskristallisiert hat, dass die hier wirklich als Gruppierung unterwegs gewesen sind. Und wir haben gerade eben schon die Promo mit Bret Hart angesprochen. Da hat er die ja als Degenerates bezeichnet und als Bret Hart dann auch seine, ich sag's mal, salbungsvollen Worte aus Shawn Michaels und Triple H's Sicht hier gesagt hat. Da gab's auch dieses, ihr könnt euch garantiert dran erinnern, wenn ihr das gesehen habt, wo Shawn Michaels und Triple H sich immer anschauen mit dem aufgerissenen Mund so.
Ja, dann zur Seite gucken, dann wieder hu, dann wieder.
Genau. Ne? Das hat er nicht gesagt, ne? So in der Art. Genau, und dann gab's ja eben diesen Satz, den ich gerade eben schon angesprochen habe, ne? We are the Generation X, weil dann hat Shawn Michaels gemeint so, ach, wir sind degeneriert? Also, Hunter, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin's schon. Und du? Ja, ich eigentlich auch. Ja gut, dann passt das doch. Und daraufhin war der Name hier geboren und wir haben eine Gruppierung gehabt. Und das war dann am 13. Oktober. Shaggy, es ist ungewöhnlich, dass man so einen längeren Zeitraum für eine Stable-Formierung hat. Oft ist es ja so, die finden sich zusammen, attackieren da direkt irgendwas, irgendwen oder wie auch immer. Hier war das so ein schleichender Prozess. Und ich bin ehrlich, ich habe da am Anfang gebraucht, bis ich mit denen warm geworden bin, weil ich Triple H damals ganz, ganz grauenvoll fand.
Ja, man wusste ja auch noch nicht, zumindest wenn man es jetzt nicht hinter die Kulissen blicken konnte, dass da die enge Freundschaft so letzten Endes war, ist, wenn man ein normaler Fan war und nur die Shows gesehen hat. Ich am Anfang, ich wusste, dass beide ja eine Freundschaft haben und ich habe damals aber das noch nicht so eingesehen, als wäre das jetzt wirklich der Aufbau, als wäre das ein fixes Stable für mich. Für mich war das auch ein schleichender Prozess, bis mir klar geworden ist. Und vielleicht war es dann am Ende tatsächlich die Namensfindung, weil die gab es ja noch nicht. Vielleicht, ich habe immer gedacht, die arbeiten zusammen, weil sie irgendwie sich Vorteile verschaffen wollen. Aber als Stable habe ich die tatsächlich längere Zeit noch gar nicht gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich von Anfang an so auch von den Bookern geplant war, dass man die dann wirklich als festes Stable und am festen Namen irgendwann bringt. Weil es war ja die Zeit, wie ich es am Anfang gesagt habe, das Herausfinden, das Ausprobieren, des Konkurrenzkampfes mit der WCW damals und die Nation of Domination, das war ein Stable, was es schon gab und die waren ja jetzt nicht wirklich so super, super spektakulär zu der Zeit, galten immer so als schlechte Kopie von der NWO im Gegensatz quasi, weil es ein Stable war, das sich gegründet hat. Und die DX, die war dann mit der Zeit plötzlich da. Und irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht. Ich habe auch länger gebraucht, um zu erkennen, das ist ein geiles Stable. Und ich glaube, das war möglicherweise der Moment, als sie dann auch dann diesen Namen hatten. Ich weiß nicht, wie es David da ging, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht.
Da reicht er wieder rüber.
Ich war fertig, oder?
Was ja, soll ich noch sagen? Ich gebe zu, ich habe es schon als Stable wahrgenommen, als halt die ganzen Story mit Slaughter war und die Promo-Sachen oder halt wie Triple H und Shawn Michaels sich verhalten haben. Nur was halt wirklich fehlte, war dieser Name. Und der hat so das Ganze. Also, nee, andersrum. Ich drehe es mal andersrum. Aus Sicht von der Promotion war der Weg besser als bei NWO dahingehend, dass man erstmal geschaut hat, was haben wir überhaupt hier? Was machen wir? Und dann suchen wir einen Namen, der passt. Und ich glaube, dieses passende, der Name macht sehr viel aus. Also mal, heute sagt man halt DX, aber damals dieses D-Generation X, das hat halt so stark zur Zielgruppe gepasst. Also erstmal dieses degeneriert, alles klar, das passt zu dem, was wir halt machen, dafür stehen wir. Aber ihr kennt ja noch die Zeit damals. In der Zeit damals war alles hatte irgendwie ein X dahinter. Oder ein X davor. Und es gab Triple X. War egal. Alles, was X hatte, hat bei uns in dem Alter funktioniert, weil das war cool. Also nimmst du halt einen Namen, der zeigt, was du machst, was man schon gesehen hat bis dato, packt noch ein X hinter und du weißt genau, an welche Zielgruppe es richtet, weil man gemerkt hat, diese Leute reagieren auf uns.
Und daher. Man darf halt auch nicht vergessen, es gibt die Generation X quasi, ne, die hat es ja damals auch gegeben. Das sind dann die, die in den 80ern geboren sind, also genauer gesagt, so, sag mal so zwischen 65 und 80 so um den Dreh. Also da fallen die beiden ja genau rein, und dass man dann quasi aus dieser Generation sowas macht und da noch ein D vorhängt und damit quasi diese ganze Philosophie eigentlich auf links dreht, das hat dann natürlich auch so einen sozialkritischen Anstrich gehabt. Ne? Also
passt dazu aus der Theme-Song.
Weil das finde ich übrigens auch sehr, sehr wichtig. Also als dann der Theme-Song debütiert ist, also ich habe das auch Ding auch rauf und runter gehört. Also war bei euch wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, es war ja auch erstmal eine der angesagtesten Bands bei uns im Alter. Und ich finde auch, wie man das gemacht hat, du hattest ja nicht diesen standardmäßige, es läuft die Musik, Titan-Song läuft ein Video und du kommst raus, sondern gab ja immer diese kurzen Einblendungen auch.
Ja, ja.
Und auch was du da gesehen hast, das war ja immer so chaotisch. Das war zu der Zeit, wo halt ja so Metal-Rock und so weiter immer beliebter wurde, wo es halt darum ging, ja, jetzt geht's richtig zur Sache, Action, Action, Action. Die Leute wollten Action in unserem Alter. Und dann siehst du auch noch diese Bilder dazu und diesen Sound, diesen Dumm-Dumm. Das hat halt alles gepasst. Du fühltest dich ja manchmal eher wie beim Konzert, wenn der Entrance kam.
Ja, Dumm-Dumm.
Doch nochmal großartig. Aber hätte ich jetzt auch gerade angesprochen, weil ich glaube, die Musik war auch wirklich entscheidend. Als sie dann final das Entrance-Team war, war das schon was Besonderes. Man hat gefeiert, gerade mit dem Bum-Bum am Anfang, ist eigentlich ganz geil gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Da war man drin und dann wirklich, es ist New Metal, oder? Es ist New Metal?
Ja.
Aus heutiger
Sicht die
uncoolste Musikrichtung.
Ist das Rock?
Ja, das ist ein bisschen andere Art von Rock, aber ja. Es ist nicht Metal. Aber es ist egal, Rage Against the Machine. Jeder kannte sie.
Ja.
Und das waren ja auch die Rebellen. Und das waren auch die auf der Bühne 10.000 Mal Fuck You gesungen haben.
Es ist definitiv ein wichtiger Song. Und ich glaube, der hat sehr viel auch zum Anfangserfolg der DX beigetragen. Mit diesem Song sind sie noch größer geworden, als sie zu dem Zeitpunkt auch irgendwie vielleicht waren, möglicherweise. Mich hat dieser Entrance-Theme überzeugt. Und da ging es, glaube ich, vielen Leuten so. Wenn man sieht, die war ja am Anfang ja wirklich auch heelisch eher gestartet sind, wie cool, aber die gleich direkt angenommen wurden. Das war natürlich ein Teil der Attitude, also ihre Attitüde, meine ich damit. Aber natürlich hat die richtig coole Theme-Song dazu einiges beigetragen.
Man muss ja ganz klar sagen, die waren ja zu Beginn einfach Heels. Also ganz eindeutig und haben gegen die etablierten Stars quasi aufbegehrt. Eigentlich war Shawn Michaels natürlich schon etabliert, aber trotzdem natürlich dann nochmal mit dieser extra Portion Humor, diesem komplett abgedrehten Charakter. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass die beiden sich da sehr ausgetobt haben. Also gerade Triple H und Shawn Michaels haben sie auch immer wieder gesagt, dass sie eigentlich die Prämisse gehabt haben, sie verhalten sich vor der Kamera so, wie sie es eben hinter der Kamera auch machen würden, weil die beiden waren beste Freunde und sind auch beste Freunde und sie haben letztlich ihren Humor, den sie sonst Backstage gehabt haben, haben sie dann sehr stark auch in die Shows mit einfließen lassen und ursprünglich, weil Shaggy das gerade so ein bisschen angesprochen hat, ursprünglich war man auch Backstage dagegen, dass man quasi hier die Mitglieder der Clique in eine Gruppierung packt, weil man einfach Angst gehabt hat, dass dadurch so eine Art Machtvakuum entstehen könnte. Jetzt können wir aber durchaus mal Richtung Momente kommen, weil gerade in der Anfangsphase kann ich mich noch gut daran erinnern, dass man eigentlich jede Woche darauf gewartet hat, wie die DX jetzt aufs Neue quasi die Grenzen sprengt. Und eine Sache, an die ich mich sehr, sehr früh noch erinnern kann, ist unter anderem ja quasi, wo sie Raw ja Hostage genommen haben und Strip-Poker gespielt haben.
Und Bananen gegessen haben.
Das hatten wir auch. Banane hatten wir auch, aber auch Strip-Poker gespielt haben und dann hinter die Headbangers verdroschen haben. Also solche Geschichten zum Beispiel. Oder dann auch, wenn wir jetzt Richtung Anfang 98, nee, wir machen, müssen eigentlich erstmal Ende 97 nehmen. Wir sind ja hier an Weihnachten. Nicht nur, dass sie sich da ja ausgezogen haben, das darf man auch nicht vergessen, mal an Weihnachten. Sie haben ja auch mal gegen Sergeant Slaughter hier eine ganz fiese Nummer gemacht. Wo ich jetzt im Nachhinein auch denke, so, ich glaube, aus heutiger Sicht, ihr wisst, worauf ich anspiele, würde man darauf, glaube ich, ich sag mal, geteilt reagieren. Ich spiele auf den Wechsel vom European Title an damals. Also Shawn Michaels war ja Champion, hat den ja vom British Bulldog geholt damals. Und dann hat ja Sergeant Slaughter ein Match zwischen den beiden angesetzt und die beiden haben dann ja so getan, als ob es, ja, eine Fehde zwischen den beiden geben wird. Also wenn sie sauer aufeinander, so nach dem Motto, Triple H, der ist ja nur das zweite Rad am Wagen und so. Das zweite Rad? Das fünfte Rad am Wagen, meine ich.
Ich hoffe, du hast ein zweites Rad am Wagen.
Das zweite Rad am Fahrrad. und so, und dann haben die ja damit gespielt und dann soll es ja zu dem Match kommen und dann lief das ja darauf hinaus, dass Shawn Michaels nach einem Lockup zu Boden geht, Triple H springt durch den Ring, läuft in die Seile mit riesengroßen Schritten, zeigt einen Splash, bei dem er Shawn Michaels kaum berührt und pinnt ihn dann und der Titel wechselt quasi einfach zwischen den beiden so, weil Shawn Michaels sagt, mir ist der Titel eigentlich relativ egal. Und Shaggy, aus heutiger Sicht, da muss ich mal sagen, wir haben bei der WCW den Fingerpoke of Doom immer so schlimm im Hinterkopf, aber ja, auch hier hat man ja sowas Ähnliches gemacht eigentlich.
Ja, sowas Ähnliches, aber man muss dazu sagen, das war jetzt kein riesig groß aufgebautes Match in dem Sinne und es war in Anführungsstrichen nur der European Title und nicht der World Title. Also das ist schon mal ein Unterschied und es hat ja auch in die Storyline gepasst, die man hier auch angedeutet hat und die kam nicht irgendwie gefühlt aus dem Nichts und war irgendwie so ein typisches, in Anführungsstrichen, Vince Russo-Ding, sondern das war tatsächlich irgendwie schon logisch in der Art und Weise und war auch im Nachhinein auch die Vorgeschichte war logisch. Bei Hogan und Kevin Nash, die haben sich ja wirklich im Vorfeld auch irgendwie verprügelt oder so. Hier war es ja schon ein Streit eher und am Ende hat man dann rausgefunden, es war ein gespielter Streit und es hat total gepasst. Was will Shawn Michaels mit dem European Title noch, wenn er auch den anderen Gürtel quasi hatte? Darum ging es ja auch. Er sollte nicht beide Gürtel halten und man wollte, in Anführungsstrichen, Slaughter wollte die beiden auseinanderbringen, indem er quasi Zwietracht sehen wollte, weil sie ja wirklich ja auch aufgrund einiger diverser unwitziger Witze, vielleicht kann David das gleich nochmal verbessern, ob er es vielleicht witzig fand, dann doch, dass auch irgendwie das Opfer, das Bully-Opfer war. Und das finde ich eher aus heutiger Sicht schwieriger, dass er die Geschichte, wie man da mit Slaughter umgegangen ist, als jetzt diese Geschichte. Weil das war nur, ich finde, beim European-Title kann man es machen, das war für mich so in Ordnung.
Ich fand es jetzt auch nicht, also damals habe ich mich drüber aufgeregt, weil ich mich auf das Match gefreut hatte, ehrlich gesagt. Aber das ist schon witzig anzuschauen heutzutage noch. Und natürlich auch Sergeant Slaughter, der dann da als Autoritätsperson ja ohnehin die ganze Zeit untergebuttert wird, David. Ich bin auch dafür, also das hat schon ganz gut gepasst damals.
Ja, also ich sehe einen Riesenunterschied, weil vor allen Dingen beim Fingerpoke auf Doom hast du halt eigentlich gegen den Titel geschossen, dafür, wofür der steht. Die Aktion hier ging ja gar nicht gegen den Titel, sondern gegen die Obrigkeit, gegen Slaughter, gegen den Typen, der denkt, ja, der kontrolliert mich. Ein bisschen vergleichbar mit, ein Schuldirektor oder sowas. Der halt denkt, ja, ich habe die Macht, ich spiele euch gegeneinander aus. Und dann zeigst du einfach, da geht es nicht darum, was du machst, sondern es geht ja darum, dass du den quasi bloßstellst. Immer gegen denjenigen, der halt eigentlich das Sagen hat. Der macht ja die Regeln und man hat sich dran zu halten, man hat brav zu sein, aber den wischst du eins aus. Und deswegen sehe ich das komplett legitim, passend, auch zur Story. Und das hat mich damals auch nicht aufgeregt, sondern ich musste es halt, ja, ich musste nicht lachen, ich musste es halt feiern. Weil das war halt einfach so, ja, gib's ihm. Der denkt, der kann euch was erzählen. Nee, komm, brecht die Regeln, brecht euch dagegen, lehnt euch dagegen auf. Und ihr seid die Rebellen und ihr lasst euch nichts sagen, das, was du halt als Kitty nicht machen konntest bei deinen Lehrern. Und deswegen die Promos, das mit dem Bullying, sehe ich immer noch nicht als schlimmer nicht. Ich mag immer noch die Promos einfach dahingehend, weil es ging nicht gegen Slaughter selber. Der war für mich auch gar nicht so im Fokus, sondern es war wichtig, dass er zu dem Zeitpunkt jemand war, der das Sagen hatte. wenn das jetzt ein Manager gewesen wäre, wäre was anderes. Aber der war halt derjenige, der halt das Ganze kontrolliert hat. Der war der Direktor so gesehen. Du machst eigentlich das. Wie kannst du den bloßstellen? Du kannst natürlich auch den blödesten Weg gehen, verprügelt den. Aber das hat halt die Ex nicht gemacht. Und deswegen habe ich die halt geliebt und deswegen habe ich mit denen sympathisiert. Weil alles, was sie gemacht haben, hat eigentlich keine Regel dahingehend gebrochen, dass sie bestraft werden könnten. Aber trotzdem haben sie es zeitgleich den anderen lächerlich gemacht. Weil ich meine, wenn die halt diese Scheibenwischer aufhaben und die Visiere, weil Slaughter eine feuchte Aussprache hat, wie willst du die dafür bestrafen? Sie haben ja nichts gemacht. Sie tragen das halt nur und machen den lächerlich. Und diesen kleinen Unterschied zu halt zum Beispiel NWO auch, den mochte ich halt einfach, weil die nicht diesen Gewaltweg gegangen sind, sondern wirklich diesen klugen, was können wir machen, ohne bestraft zu werden? Wir kommen ans Kommentatorenpult, ist ja cool. Wenn wir eine Banane essen, was wollt ihr dagegen machen? Wir haben halt Hunger. Deswegen, also diese Art von Provokation fand ich super.
Ich wollte gerade ganz kurz, ja, sorry, dass ich jetzt versucht habe, weil sonst hätte ich den Faden verloren, weil ich habe mir gerade nämlich vorgestellt, David hat es gerade angesprochen, David in der Schule, wie er dann irgendwie, keine Ahnung, jemand anderen aus der Klasse geärgert hat, dann zum Lehrer vorgeht, weil der Lehrer ihn vorgerufen hat und dann diese DX-Geste macht mit den verschränkten Armen. Das hätte ich gern gesehen, wie du
das gemacht hast. Ja, das ging nicht. Ich wurde dauernd rausgeworfen, war auf dem Gang vor dem Klassenraum. Da habe ich es ein paar Mal gemacht.
Ja, das glaube ich dir. Draußen, als er dann draußen war. So.
Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Dieser schmale Gang, der war halt super, ja, sympathisch für dich als Schüler, weil du einfach dachtest so, ja, genau sowas würde ich auch gerne machen. Oder das hat jeder, sagen wir mal, ein bisschen fiesere Schüler schon mal probiert, was zu machen, wo man sagt von wegen so, ja, ich provoziere, aber ich weiß ganz genau, du kannst mich dafür nicht bestrafen, weil ich mache eigentlich nichts Verbotenes.
Genau, das ist auch ein guter Hinweis, nicht nur Verbotenes und Provozieren, sondern eben auch vielleicht auch ein bisschen was Zeitgenössisches hier mit reinzubringen. Wenn wir dann Richtung Februar 1998 gehen, da gab's die legendäre, ja, ich sag mal, Podiumspromo. Wenn ich das sage, dann wisst ihr, glaube ich, auch schon, was ich meine.
Genau derselbe Weg, grandios.
Ne? Wo es dann darum ging, was man nicht mehr sagen darf und wo man übrigens auch damals auf die Lewinsky-Affäre von Bill Clinton natürlich abgespielt hat, wo Shawn Michaels dann ja auch unter anderem gesagt hat, so, ja, ich hatte keinen Sex mit dieser, wie war das nochmal?
Ich hatte keinen Piep.
Ich habe nicht mit ihr geschlafen. De facto war ich die ganze Nacht wach, so hat er es gesagt. Auch das mal nachhören. Aber dann auch die ganzen Schimpfworte. So, wir werden die folgenden Worte nicht mehr sagen. Piep und Piep und Piep und Piep. Und dann fällt ihm Hunter ins Wort und sagt, hey, du kannst nicht Piep sagen. Was? Piep kann ich nicht sagen? Piep, Piep, Piep. David, das war gut, oder?
Das war großartig. Vor allen Dingen, wenn du während der Promo mal auf die Crowd geachtet hast, das hat ja so geklickt, weil jeder in Amerika kennt ja diese Zensur. Und so, und dann haben sie dieses Schreiben, ja, so könnt ihr doch euch nicht verhalten, das könnt ihr nicht sagen. Und sie machen wieder diesen Weg, anstatt so, ja, wir gehen nach, wir gehen zurück. Nein, wir sagen die Wörter erst recht, piepen es aber aus, also könnt ihr euch nicht beschweren, aber jeder weiß, was gemeint ist und übertreiben es halt noch mehr. Und ich habe das halt geliebt. Das war wirklich dieses Feiern der Vorbilder. Da haben sie nicht gemacht, doch haben sie gemacht. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und immer dieses, eigentlich in dem Moment, wo man zurückstecken müsste, wo man sagen müsste, okay, vielleicht gehe ich zu weit, nee, ich muss mal auf Sicherheit gehen, gehen sie halt noch diesen Schritt nach vorne. Und diese Promo, ich glaube, das war sogar mit die entscheidende, warum es so extrem Klick gemacht hat irgendwann. Weil jeder in der Court hat einfach nur gedacht, ja, 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 gib sie, hau sie alle raus, setzt euch nicht nur gegen hier einen Sergeant Slaughter durch, sondern jetzt auch noch hier gegen diese ganzen Behörden, die immer ihre Hand über alle Sendungen drüber haben. Gegen alle, komm, schießt gegen alle, ihr seid es. Ihr seid die Anführer der Rebellion gefühlt. Das war super.
Das ist aber etwas, was nur in dieser Zeit auch funktioniert hat. Weil ja, diese ähnliche Witz und diese ähnliche Promos gab es ja dann auch viele, viele Jahre später nochmal. Und da hat es ja nun wirklich, für mich zumindest, und ich glaube für Olaf zumindest auch, gar nicht funktioniert.
Ja, also für mich hat die neue, alte DX hat für mich relativ wenig funktioniert, weil es hat halt nicht mehr in den Zeitgeist gepasst. Und damals war das wirklich so am Puls der Zeit. Das finde ich jetzt ganz, ganz Wichtiges.
Moment. Du musst sagen, hat für mich nicht zum Zeitgeist gepasst, weil wenn du halt bedenkst, wie die ankamen, wie die Merchandise-Zahlen waren und wie die Crowd-Reactions waren, würde ich sagen, meiner Meinung nach.
Ja, aber
es gab ja sogar die kleinen Einschaltquote-Bereiche.
Erfolg rechtfertigt nicht unbedingt alles.
Ja, aber da kann man halt, aber das trotzdem kann man da nicht sagen, ja, das war nicht mehr zeitgemäß, wenn du halt einfach siehst, dass diese Peaks. Es gab einen so krassen Peak einmal bei einer War-Sendung, wo bei Meltzer gab es ja diese Viertelstundenzahlen, wo das Ding einfach 1 Million mehr Zuschauer bekommen hat.
Der Nostalgiefaktor.
Ja, den Nostalgiefaktor glaube ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du halt bei Live-Shows warst, einfach gesehen hast, wie viele auch Jugendliche diese Shirts getragen haben und so. Nee. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, denke ich, war nicht mehr zeitgemäß oder für mich persönlich ja, aber allgemein würde ich es nicht sagen, weil es war einfach zu erfolgreich dafür.
Na gut. Ich wollte noch was anderes ansprechen, oder auch so ein bisschen was Negatives hier haben. Also wir hatten ja damals die Fehde mit der Hart Foundation, die sehr, sehr gut funktioniert hat eigentlich. Wir kennen auch noch die witzigen Szenen, also Shawn Michaels steckt sich die kanadische Flagge in die Nase und so, also damit habe ich kein Problem. Shaggy, wie stehst du denn danach dazu, dass natürlich die Ex und speziell Shawn Michaels natürlich auch sehr stark im Screwjob involviert gewesen ist, logischerweise als Teilnehmer, und dass man das ja auch danach noch mal aufgegriffen hat. Wir hatten einen Mini Bret Hart, der verprügelt worden ist. Wir hatten einen Jim Neidhart, der kurzzeitig sich die Ex anschließen wollte und dann verprügelt worden ist und dann WCW so nach dem Motto hier raus mit dir und solche Geschichten und auch das die Nugget Chance gegen gegen Owen Hart, die kam ja auch glaube ich von der DX. Wie hast du das gesehen? War die DX damals auch so ein bisschen Werkzeug für Vince McMahon, um da noch so ein bisschen nachzutreten?
Ja, das definitiv auch auf der einen Seite. Man hat das genutzt auch und man hat natürlich aber auch die Geschichte mit Shawn Michaels genutzt. Aber ich würde hier auch Abstriche machen. Also die Geschichte mit Mini Bret Hart, die war schon grenzwertig, aber ich fand die, obwohl ich großer Bret Hart-Fan war, man hat ja auch vorher gesagt, jetzt kommt Bret Hart nochmal raus, äußert sich irgendwie so ähnlich war es, glaube ich. Und dann kam mir dieser Mini Bret Hart, den man dann auch da präsentiert hat. Das war definitiv schon ein Moment, wo ich schlucken musste, aber ein Moment, der wirklich richtig fieser Aktion auch war von der WWF damals. Und natürlich waren die Werkzeug, aber es hat zu Shawn Michaels gepasst. Die Geschichte mit Jim Neidhart wiederum, die fand ich irgendwie weder unterhaltsam noch irgendwie gut. Also man hat dann nach dem Montreal Screwjob schon einiges versucht und das hat meiner Meinung nach nicht alles funktioniert. Ich kann verstehen, dass viele auch sagen, das ging zu weit.
David, wie ging es dir damals? Oder hast du einfach gesagt, ja, ist halt so?
Nee, ich bin aber Shaggy. Also das mit dem kleinen Bret Hart, das hat irgendwie zu den DX gepasst. Also zu Shawn Michaels halt vor allen Dingen, der ja so frech war. Und das war halt einfach dieses fiese Nachtreten. Ich fand es allerdings nicht super, aber es hat gepasst. Was danach kam, war dann eher schwieriger. Ich bin eigentlich komplett bei Shaggy, weil ich es genauso empfunden habe. Du hattest dann bei mir so ein bisschen, dass ich dachte, boah, Leute, das nervt jetzt ein bisschen. Also man hat halt wirklich diese Gefahr, dass es in Richtung nervig gehen könnte, hat aber dann die Kurve bekommen, muss man dazu sagen.
Man hat natürlich auch dann späteren Verlauf die Kurve damit bekommen, Shaggy, dass man ja unter anderem auch Mike Tyson hier zum Mitglied von der DX gemacht hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja,
so mehr oder weniger.
Aber das, wir wissen, Mike Tyson auch nicht unbedingt der beste Actor. So, ich fand das nicht unbedingt so richtig. Man hat damit ja nur den WrestleMania Main Event dann nochmal größer aufbauen wollen, die Geschichte dann auch damit mit Steve Austin, da hat man ihn involviert in diese Geschichte und am Ende war er ja dann auch wieder geturnt, wenn man es genau genommen so sieht, außer die Ex wieder raus. Und
allerdings muss man da die Zeit ein bisschen zurückdrehen, weil Mike Tyson war der Bad Boy des Boxens.
Ja.
Und deswegen hat der wurde ja auch gefeiert, bis und geht nicht mehr. Er war halt natürlich jemand, an den sich die Geister scheiden, aber er hat halt die krassesten Einschaltquoten und Pay-Per-View-Zahlen erzeugt bis dato. Und dann war er, als er die Ex Mitglied wurde, hat es halt auch einfach gepasst. Dann, okay, die Ex weitet sich aus. Jetzt kommt auch noch hier der Böseste auf dem Planeten in der Storyline mit Stone Cold. Hey, es ist er auch auf deiner Seite. Ja, super, cool. Und am Ende hat man es ja gedreht. Passt. Also die Aufmerksamkeit zu der Zeit war halt gigantisch ausgerechnet, weil du halt eben nicht so ein glatten Star nimmst für PR, sondern du nimmst halt direkt auch noch den derbsten.
Ja, und plus, es hat ja da auch wirklich große Zahlen gezogen. Also ich nehme jetzt Davids Argumentation, es hat Aufmerksamkeit kreiert und auch wenn das nicht die geilsten Promos oder so gewesen sind, ich werde auch bis heute nie vergessen, wo Steve Austin in den Seilen gefesselt ist und Mike Tyson drückt ihm und Shawn Michaels drückt ihm noch einen Kuss auf die Glatze, ne? Also so Bilder, die man da auch kreiert hat. Also man hat Aufmerksamkeit kreiert und wahrscheinlich ist auch diese Geschichte ja ein großer Faktor gewesen, wie man das Ruder nochmal rumgerissen hat. Und das auch gerade im Zuge, wo man ja wusste, dass Shawn Michaels verletzt ist beim Casket-Match gegen den Undertaker mit diesem furchtbaren Sturz über den Sarg hinweg. Das hat man damals genutzt, deswegen für mich Mike Tyson die ganze Geschichte auch mit dem Abschluss, auch dann, dass Mike Tyson gegen die DX turnt, Shawn Michaels niederschlägt, passt doch dann auch insgesamt, ne? Also mochte ich insgesamt sehr, sehr gerne. Ja, und Shaggy, dann sind wir auch schon bei der nächsten Inkarnation der DX hier angekommen. Die nämlich nach WrestleMania 14, wo dann Triple H gesagt hat, hier, wenn alle Stricke reißen, wen rufst du dann? Dann rufst du die Leute von deinem Blut sozusagen. Dann rufst du deine Familie, dann rufst du deine Freunde. Und dann kamen hier erst X-Pac und dann am Ende der Show von Raw kamen dann auch noch die New Age Outlaws dazu.
Ja, man hat die New Age Outlaws ja auch bei WrestleMania schon im Tag-Team-Titelmatch gehabt. Und da waren die New Age Outlaws waren zu dem Zeitpunkt ein aufstrebendes Tag-Team. Man hatte da mit den beiden endlich was gefunden, wo sie wirklich funktioniert haben, auch mit dem Publikum interagiert haben und auch ein bisschen so diese Schärfe, auch diese Frechheit, gibt's das Wort? Das
ja.
Wort, ja, irgendwie. Und
ist aber nicht sehr cool.
Nee, ist nicht sehr cool. Das ist wahrscheinlich nur das uncoolste Wort, was ich dafür frech. Die hätten sich wahrscheinlich, wir sind frech. So würde, glaube ich, ein altes, so würden sie sich heute bezeichnen, wahrscheinlich.
Verwegen.
Rotek bezeichnet sich heute als besseren Sports-Entertainer als Bret Hart. Wisst das nicht?
Ihr wisst aber, was ich meine. Also, die hatten ja schon auch so einen ähnlichen Flair und ich finde, das hat gepasst. Und als dann Shawn Michaels ja aufgrund seiner Rückenverletzung, ja, seine Wrestling-Karriere ja sogar vorerst beenden musste, musste die DX neu formiert werden in Triple H. Hat sich dann da jemanden wie ein X-Pac dazugeholt. Das war ja ein großer Bang. Der war vorher bei der NWO, der erste, der wirklich dann auch zurückgegangen ist zur WWE und gezeigt hat, ja, hier, das ist eine coole Liga, da will ich wieder zurück. Aus der großen NWO, die damals ja auch wirklich das Stable schlechthin war, vielleicht auch im Nachhinein immer noch ist. Aber jedenfalls hat der die Entscheidung getroffen oder die Entscheidung wurde getroffen für ihn, dass er die WCW verlassen muss und er ist dann bei der WWE und dann direkt bei der DX gelandet. Am Ende von Raw gab es dann noch die New Age Outlaws, die dazu geturnt waren und für mich war das ein wirklich cooler, großer Moment, die dann so zusammen zu sehen. Die haben irgendwie, ich finde, sehr, sehr gut zusammengepasst und es war in dem Fall aus dem Duo, was es ja im Grunde vorher war, wenn man es rein in Ring technisch gesehen hat, da muss man China ein bisschen außen vor lassen, waren das zwei Männer, ein Main Eventer und einer, der auf dem Sprung war. Und jetzt war ein Triple H, der die League, die Generation X jetzt neu angeführt hat, mit drei hungrigen Wrestlern, die, du hattest den, wie im klassischen Stable, den Mid-Cut-Dude im Grunde und das Tag-Team, die ja dann auch Tag-Team Champions geworden sind. Ich finde, das hat einfach super funktioniert und harmoniert von Anfang an.
Und die Frau.
Und die Frau.
Weil ich finde, in der Zeit wurde ja dann auch, hatte Shiner eine immer bedeutende Rolle bekommen.
Ja,
man muss ja auch sagen, also ich weiß noch, wie es damals war. Okay, Triple H kam raus und ich habe gedacht, das kann jetzt nichts mehr werden. Ich gebe zu, als Fan habe ich in dem Moment erstmal gedacht, das wird nichts und dann kam X-Pac. Da dachte ich, was passiert hier? Also ich glaube, Eric Bischoff beißt sich heute noch in den Hintern, dass er den entlassen hat. Weil das hatte einfach, X-Pac war nie der größte Wrestler. Ich war auch nicht der größte Fan, aber es hatte eine unfassbare Symbolkraft. Und was auch noch hinzukam, für mich begann da, Anführungszeichen, ein bisschen der Krieg gegen WCW. Der wurde halt eingeläutet mit der X-Pac-Promo und dann später New Age Outlaws, die hatten schon ein Standing. Wie ich halt vorhin verglich, die X hatte immer ein bisschen was von Spring Break. Aber von der Stimmung her. Und New Age Outlaws, immer, die hast du vor allen Dingen geschaut wegen den Entrants. Damit du halt einfach mitreden kannst und mitmachen kannst. Und dann hatten sie Hardcore-Matches, beziehungsweise härtere Matches, wo es dann Klick gemacht hat, von okay, das gefällt mir jetzt auch, dieses bisschen, wieder chaotische, anarchistische.
Wollte ich gerade sagen. Wenn ich ins Wort falle, aber die haben ja die waren ja auch quasi so Verbündete. Also wenn man ein bisschen zurückgeht vor WrestleMania 14, da haben die ja schon an der Seite von Triple H auch da gefädelt quasi, ne? Die waren ja gemeinsam schon unterwegs. Aber ich finde, dass die New Age Outlaws gerade auch in der Geschichte mit, egal ob du jetzt Cactus Jack und Chainsaw Charlie nimmst oder dann auch die Legion of Doom zum Beispiel, die hatten ja einen ganz ähnlichen Ansatz. Und deswegen war das so ein, wie Shaggy und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ein total natural fit, dass man die hier zusammengepackt hat.
Genau, und die X wurde in dem Moment ja auch anders. Also, natürlich war Triple H der Anführer, aber für mich war dann, die X war halt so breiter aufgestellt. Das war auf einmal so eine große Formation, weil halt ein bisschen so Buddy-Haft-mäßige, dass dieser Chef nicht so ganz weit oben steht oder so ganz weit entfernt, sondern man ist irgendwie noch ein bisschen mehr zusammen. Und mir gefiel halt als Fan einfach auch dieser Aspekt, dieses Gefühl, ich weiß nicht, hattet ihr das auch? Für mich war wirklich die Promo bei X-Pac und das Verhalten von Triple H, das war für mich so, hier beginnt gerade ein Krieg. Das, also, sonst kannte ich das von WCW, dass die ganze Zeit gegen WWE schießen, beziehungsweise WWF. Und jetzt ging es zurück. Und das hat halt eine richtig geile Zeit eingeleitet.
ich weiß nicht mehr, wer das zuletzt gesagt hat, aber ich habe letztens mal nicht irgendeinen Podcast gehört, da wurde auch darüber gesprochen, dass X-Pac, der Wechsel von X-Pac eine extrem große Rolle auch für den Monday Night War gespielt hat und so ein bisschen runtergespielt wird immer. Das war, wie du schon richtig gesagt hast, absolute Symbolkraft damals gehabt, auch die Art und Weise, wie man ihn präsentiert hat. Die Promo auch von X-Pac war ja auch ordentlich deftig. Also das war ein wichtiger Aspekt, den wir hier aufdröseln müssen. Und die DX war ja dann kurzzeitig noch Heel, aber ist ja dann auch sehr schnell Richtung Babyface geturnt. Und dann, klar, haben wir eben die legendären Momente. Also, Shaggy, wir haben uns für Head-to-Head, hatten wir noch vor einiger Zeit, muss man sagen, hatten wir uns noch die Invasion der DX zum Beispiel angeschaut damals mit dem, naja, es ist kein Truck, es ist ein Jeep. Und ich glaube, übrigens, das hat Eric Bischoff gesagt, dass man X-Pac in seiner Rolle ein bisschen unterschätzt. Wie hast du damals diese Babyface-DX dann gesehen? Natürlich dann auch in der Fehde mit der Nation of Domination. Was war da für dich gut und was war da für dich nicht so gut?
Auch da ein bisschen, also aus heutiger Sicht, auch ganz anders zu sehen. Also wir haben ja da einige Momente gesehen, wie jetzt quasi die Invasion beim WCW-Hauptquartier angesprochen hast oder auch die Parodie der Nation of Domination. Damals fand ich beides herausragend. Innovativ, besonders. Es hat total Spaß gemacht, das zu sehen, weil einfach sich die Ex jetzt noch andere Dinge sich getraut hat, als sie es noch vorher gemacht haben. Da sind andere Grenzen irgendwie verschwommen oder andere Grenzen aufgerissen oder eingerissen worden. Das war schon richtig cool. Wir haben ja im Nachhinein dann diese Invasion gesehen, die war relativ unspektakulär aus dann im Nachhinein. Gell? Damals wirkte es viel größer. Und auch die Parodie, die wir nochmal gesehen haben, ich glaube, die ist aus dem Network verschwunden. Kann das sein?
Ich meine ja, dass man die inzwischen rausgeschnitten
hat. Auf YouTube findest du ja auch noch. Ja.
Ich glaube, genau, auf anderen Kanälen noch schauen, aber aus dem Network ist sie verschwunden wegen des Blackfacings, was man heutzutage auch nicht macht. Und generell, außer Owen Hart möglicherweise, der ja auch gar nicht von denen dargestellt wurde, von einem Stand-Up-Comedian, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das schon irgendwie auch nicht gut. Also auch, ich habe es besser in Erinnerung, als es letzten Endes war. Aber man hat Dinge probiert und zum damaligen Zeitpunkt war das einfach toll und unterhaltsam.
Ja, so geht's mir eben auch. Also ich weiß noch, dass wir haben beide Shows ja quasi mal bei Head-to-Head reviewed quasi. Und wir haben beide bei beiden Shows gesagt, so, das habe ich viel größer in Erinnerung. Ja. Ne? Und auch die WWF, die WWE bläst das ja zum Beispiel sehr groß auf. Ne? Dann, ja, hier, die, wisst ihr noch, als die DX mit dem Panzer bei der WCW vorgefahren ist? So, nee, es war kein Panzer, es war eigentlich ein Jeep mit einer Kanone drauf. So, also ganz so krass war es dann eben dann doch nicht. Ne? Aber damals war das auch absolut anarchistisch. Ne? Man hat da Grenzen überschritten und gerade diese Sache mit dem Nachahmen, das hat man ja im späteren Verlauf sehr, sehr oft gemacht. Also auch mit der Corporation hat man es gemacht, im späteren Verlauf mit Shane und Vince McMahon und anderen Gruppierungen. Das hat man ja sehr, sehr oft gemacht. Und das war auch so eine Art Markenzeichen dann für die DX. Und die NOD-Sache, schwierig aus heutiger Sicht. Ne? Und auch da bestimmte Sachen, die man auch innerhalb dieser Story gemacht hat. Es gab ja auch so ein Segment, wo die DX quasi der Hart Foundation das hier in die Schuhe schieben wollte damals. Das hat auch nicht ganz so funktioniert. Da sind auch so ein paar grenzrassistische Sachen mit dabei. Nicht ganz so cool, aber zur damaligen Zeit war das komplett drüber. Das passt auch in dieses South Park-Humor, den man damals gehabt hat und solche Sachen. Bin ich komplett bei dir. David, was fällt dir noch ein zu dieser Zeit?
Ich muss erstmal sagen, das mit diesem Panzer, in Anführungszeichen, dass das nie ein Panzer war. Was ich in der Zeit bei DX mochte, war halt, dass man sich selber auch nicht zu ernst nahm. Das hieß halt einfach daran, wenn dann Billy Gunn einen Helm trägt, wo halt einfach nur so ein Ast drin ist. So, allein schon das macht ja klar, hör mal, das ist kein echter Panzer. Also darum ging es auch gar nicht. Es ging einfach darum, hey, wir haben einfach Spaß und den Spaß in unserem Leben, wir nehmen nicht alles ernst, auch uns selber nicht. Und wir gucken mal, was wir machen können. Und dieser Moment, wo die da rübergefahren sind zu WCW, mag aus heutiger Sicht nicht groß sein, weil wir halt wissen, es ist nichts passiert, aber damals war das richtig groß. Also einfach vom Gefühl her, weil du einfach dachtest, das machen die gerade nicht. Und das ist halt so dreister, so ein Tabubruch mal wieder gewesen. Und deswegen mochte ich das. Die Fehde mit Nation of Domination, ja, Sachen kannst du heute nicht mehr bringen. Gebe aber zu, dass ich trotzdem halt diesen Aspekt mochte, dass sie halt Leute nachgeahmt haben, weil ich das generell beim Wrestling mag. Ich mag es auch, wenn The Rock einen Kane nachgemacht hat und sonst was. Also ja. Da bin ich halt einfach schnell für zu haben. Und generell die X halt eine Mischung, dieser Springbank-Vergleich, der ist nicht so fern, sondern ich glaube, das spricht halt sehr stark diese College-Generation an, beziehungsweise die Leute im College-Alter, die halt gerne einfach feiern, trinken und die halt auch schon mal gewalttätige Sachen gerne gucken. Und bei Die Ex hattest du ja diese Mischung, das war halt nicht nur Humor, sondern es ging halt teilweise auch richtig hart zur Sache und manchmal waren die auch einfach zerstörerisch.
Ja.
Und dieser Aspekt, der machte halt, auch wenn viele Momente nicht funktioniert haben, trotzdem interessant, weil du kennst ja auch die Zuschauer damals, wie es war, wenn du halt War gesehen hast, dann hast du einfach verdammt viele Bierbecher gesehen. Und die Leute haben halt gefeiert und wenn halt Triple H eine Promo gehalten hat, gab es halt auch Momente, wo halt mal eine Dame blank gezogen hat.
Das ist korrekt.
Das ist halt so dieses Party-Feeling gewesen und dieses, ja, es ist halt eine Zeit gewesen, wo halt zeitgleich auch Gewalt und dieses, ja, zerstörerische einfach dabei war. Und ich gebe zu, ich habe mich immer damals total gefreut, wenn die DX-Musik kam. Weil ich einfach mich dann zurückgelehnt habe, meistens grinsen so, ey, jetzt wird's cool.
Ja, was ich dann wiederum zum Beispiel nicht mehr mochte, wenn wir so ein bisschen weitergehen, klar, du musst mit der Gruppierung irgendwas anfangen. Und natürlich macht Sinn, dass die DX mit der Corporation fehlt. Was man dann Richtung WrestleMania 15 gemacht hat, wo erst China gegen Kane turnt und dann Triple H hinterher wieder zu China turnt und dann alle auf der Seite der Corporation plötzlich wieder sind und die DX zerbricht und wir im weiteren Verlauf ja zum Beispiel dann auch einen Kampf um die Rechte der DX haben, nur so als ein Beispiel, ne, wer sich an Fully Loaded 99 erinnert, mit DX gegen DX, also Road Dogg und X-Pac gegen China und Mr. Ass damals, das war schon nicht mehr so cool. Und da haben wir dann auch so Geschichten gehabt, wo sich dann X-Pac zum Beispiel mit Kane ja zusammengetan hat, was ein cooles Tag-Team war. Ich mochte die beiden, die haben gut zusammengepasst und hatten eine eigene Chemie. Und dann kam mir dieser Liebesengel mit Tori dazwischen, wo dann ja Kane mit Tori dabei gewesen ist. Und dann staubt quasi X-Pac ja hier bei Kane die Freundin ab und so. Und dann turnt die natürlich gegen ihn, wo ich mir gedacht habe, ach nee. Und jetzt, da hat man diesen kleinen Feel-Good-Moment gehabt mit Kane, der dann Suck It in seine Voice-Box damals gesprochen hat. Und dann turnen die alle gegen den. Ich fand, wie so oft, gerade wenn es dann eben zu Zerwürfnissen innerhalb der Gruppierung kommt, Shaggy, das hat man hier nicht ideal gelöst, oder? Also das ist für mich eine ganze Reihe von Flops und ich weiß, dass ich bei WrestleMania 15 davor gesessen habe, so, okay, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer hier gegen wen geturnt ist.
Ja, ich mochte tatsächlich auch das Tag-Team überraschenderweise auch dann. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, X-Pac und Kane am Anfang, aber relativ schnell, einfach weil die auch so unterschiedlich und doch irgendwie waren und doch irgendwie zusammengepasst haben, war das schon irgendwie was Besonderes. Und ich fand auch die Kombi, ich bin jetzt nie der größte Tori-Fan gewesen, aber die hat irgendwie da in diese Geschichte kurz reingepasst. Also ein normales DX-Mitglied war sie auch mal kurzzeitig, auch das sollte man nochmal sagen, ja, war sie auch. Aber so da in diese Geschichte hat es gepasst, aber dann einen Liebesengel draus zu machen, den haben wir schon so oft gesehen und es gibt ehrlich gesagt wenig wirklich gute Liebesengels. Es gibt ein paar gute.
Was?
Aber nenn mir drei, aber die meisten funktionieren einfach auch nicht.
Der Macho Man und Miss Elizabeth?
Ja. Den hätte ich auch zuerst genannt.
Und dann Macho Man und Miss Elizabeth? Und vielleicht auch Macho Man und Miss Elizabeth, keine Ahnung.
Da wird schwierig. Ja, aber ich sag mal, so rum, wir hatten ja halt einfach schon verdammt viele Monate, wo es unterhaltsam war, wo es funktioniert hat. Und ich kenne, ehrlich gesagt, auch kein Stable der Welt, was einen richtig starken Peak hat und diesen halten kann. Du hast immer das etwas, was total hip ist, ja, so reden alte Männer, angesagt ist.
Roffel.
Was trendet. Hast du einfach, dass es dann irgendwann, dass dann die Luft raus ist. Immer funktioniert es nicht mehr. Dann versuchst du im schlimmsten Falle das irgendwie zu retten, indem du halt irgendwie noch verrücktere Sachen einbaust, siehe hier, die dann halt gar nicht funktionieren. Aber dennoch ist es halt irgendwie, die Zeit habe ich zum Beispiel gerne ausgeblendet, weil ich das bei vielen Sachen aus der Vergangenheit mache, die einen hohen Peak hatten, diesen Ausschlag, dann dieses Level gehalten haben sogar, was ich halt, wo ich immer den Hut vorziehe, wenn jemand diesen Level über ein paar Wochen oder Monate halten kann, dann kommt einfach irgendwann der tiefe Fall. Es geht nicht höher. Und diese Level kannst du auch nicht halten, weil nichts ist für ewig. Das ist bei jeder Serie. Du kannst mir, Walking Dead um die Ohren hauen und anfangs, oh mein Gott, so cool. Dann hast du diesen Hype und dann geht es einfach bei jedem Produkt der Welt, geht es irgendwann bergab.
Ja. Und für mich ist die DX da so ein bisschen zerbrochen, als wir dann quasi die DX an der Macht gehabt haben, ne? Das McMahon-Helmsley-Regime quasi, die McMahon-Helmsley-Ära, wie wir es damals so schön gehabt haben, mit dem, da muss ich auch wieder Shaggy fragen, weil wir haben darüber schon Podcast gemacht, ne? Auch da wieder Liebesgeschichte, Stephanie McMahon und Test, was da nicht funktioniert hat, und dann gibt's die berüchtigte Hochzeit in der Little White Chapel damals, lieber Shaggy, Triple H und die bewusstlose Stephanie McMahon, der Turn von Stephanie McMahon gegen ihren Vater.
Ach, das und all gut.
Da waren ein paar gute Sachen dabei, aber mein Problem war halt, das war dann eben eine andere DX, das war auch nicht mehr so die Quintessenz aus dem, was die DX mal gewesen ist. Das war im Prinzip natürlich eine gute Art und Weise, wie man Triple H wirklich in den Mittelpunkt setzen konnte, und das hat man ja auch geschafft. Das ist die Zeit, wo er wirklich zum absoluten Main-Eventer geworden ist und auch vollkommen verdient zu der Zeit. Aber Shaggy, so, wie hast du es damals gesehen, als die DX hier wirklich dann als treibende Kraft von der WWF quasi präsentiert worden ist, als sie wirklich ganz oben mit dabei gewesen sind?
Es war halt so ein Overload dann irgendwie. Also ich finde schon, dass die Geschichte auch mit Stephanie McMahon und der Turn gegen zumindest der Anfangsturn gegen den Vater dann auch irgendwie noch funktioniert hatte. Das war schon unterhaltsam. Es waren unterhaltsame Geschichten, aber es war irgendwie so ein bisschen viel Triple H. Da ging es schon so ein bisschen los, dass mir Triple H ein bisschen auf die Nerven ging damals. Wurde ja noch schlimmer später, aber da war es schon tatsächlich so eine Phase, wo ich ein bisschen zu viel von Triple H hatte. Und dann am später dann natürlich generell die Geschichte da mit der Corporation und alles, was da irgendwie noch folgte. Werden wir, glaube ich, gleich auch noch irgendwann bald auch nochmal drüber sprechen, oder?
Über was?
Über die Corporation, über den...
Ach so, das! Ja, vollkommen korrekt. Ja.
Ich hab, mit dem Zaunfall, Olaf.
Ja, nein, wir werden natürlich da die Geschichte mit der Corporation quasi dann auch in Monday Night Watch natürlich nochmal aufgreifen. Richtung Royal Rumble. Es gab ja eine Raw-Episode, wo wir auch den Corporate Rumble gehabt haben, wo, das ist ein bisschen früher natürlich als das, wo wir jetzt gerade eben stehen geblieben sind, aber wo dann eben auch die DX mit der Corporation gefädelt haben, wo auch China eine sehr prominente Rolle eingenommen hat und so weiter und so fort. Also interessante Episode werden wir dann demnächst da besprechen.
Genau, richtig. Und es war halt wirklich eine Zeit irgendwie, die hatte Höhen und die hatte aber auch sehr viele Tiefen irgendwie. Die Geschichte hat mal funktioniert, mal nicht. Man hat ja interessante auch Wrestler, die Geschichte mit der Corporation, die haben sich interessante Matchpaarungen auch irgendwie erschlossen. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war ich jetzt nicht der größte Fan dieser Zeit.
Es ist ja vor allen Dingen entgegen dem, wofür halt die Ecke steht. Es ist so vergleichbar mit Stone Cold. Stone Cold stand ja auch quasi für diesen, gegen die Autorität. Und dann hast du dir an die Seite von Vince McMahon gestellt und selbst er hat nicht da funktioniert. Also es geht halt einfach nicht. Sobald du bei der Corporation bist als die Anarchisten, funktioniert es nicht, weil dann gehörst du halt auch zum Establishment. Danke. und dann ist halt aus. Und für mich endete die Ex quasi mit der mit dem Turn von Steph. Und dann begann für mich eine neue Zeit.
Weil ich das mochte, weil ich Stephanie McMahon damals
Rolle mochte. Ich mochte auch, aber das meinte ich halt, dann begann halt ein neues Kapitel.
Ja.
Und für mich war da einfach von wegen, okay, die Ex, das zieht sich jetzt quasi noch bis zum Ende ein bisschen, aber im Grunde genommen war da klar, dass das war's jetzt. Es ist Triple H, steigt als Solo auf.
Ja. Ja, und dann ist ja so also auch so peu à peu, wenn man dann so Richtung 2000 gehen, Ende 2000, ist ja dann auch langsam die Ex quasi zerbrochen. Diese Geschichte mit Fully Loaded, wo wir quasi einen Civil War gehabt haben, um die Rechte der DX. Ach, das war auch alles nicht geil, das war 99, aber das hat man nicht gut umgesetzt, um es vorsichtig auszudrücken. Und ja, dann haben wir ja so ein paar Andeutungen immer wieder gehabt, wenn wir Richtung 2-2 gehen mit Shawn Michaels und dem Comeback, was er damals gefeiert hat. Da wurde ja da so ein bisschen mit dem DX-Comeback gespielt, aber Triple H hat damals keinen Bock drauf gehabt, hat ihn ja dann verraten und verkauft, und es bedarf dann einer neuen Fehde für Shawn Michaels, damit hier Triple H seine DX-Seite wieder erkennt. Und da muss ich jetzt gleich wieder an David gehen, weil ich bin ehrlich, ich mochte diese Zeit nicht. Und ich habe auch damals nicht so 100% intensiv, wie ich das zum Beispiel in den Mitte, Ende der 90er gemacht habe, habe ich das auch nicht ganz so stark verfolgt. Ich habe das nach wie vor sehr gerne geguckt, aber nicht mit der Emotionalität, die ich dann vorher zum Beispiel gehabt habe. Diese Geschichte mit der Spirit Squad und dass dann auch gerade die quasi als die Helfershelfer von Vince und Shane McMahon hier reingekommen sind, David. War das für dich top oder flop hier, unsere Cheerleader?
Es war mega. Weil, aber ich habe die Spirit Squad ging mir so auf den Senkel, und als die Ex zurückkam, ich sag mal einfach, lass mal erstmal nur Zahlen sprechen, ja. Wir haben heute so Ratings von so zwei, irgendwas über knapp zwei. als die X wieder kam, hatten wir Vierer-Ratings und zwar über.
Das kannst du alles nicht mehr vergleichen, Eric Bischoff.
Ja, mache ich aber mal einfach. Du hast einfach, oder dann seh T-Shirts, die in der Crowd waren oder sonst was. Ich hab das halt, wie gesagt, das war die Zeit, wo ich mit Sarah angefangen habe, Wrestling zu gucken. Und wir haben das live,
rosa-rot.
Wir haben das live geguckt auf Sky immer. Nachts. Und das, wenn du halt gefragt hast, was war der Grund, warum wir War angeschaltet haben, war die X der Hauptgrund. Wir haben das geliebt. Ich fand das so großartig. Die ersten Promos, als die wieder kamen, das war so auf einmal, hey, wir haben wieder Comedy dabei, aber die halt irgendwie bockt. Wir haben wieder ein bisschen dieses, nicht alles so allglatt, sondern ey, auch mal die ganzen Sexanspielungen und
Mark Cox und so.
Wir machen dann, ja, Vince mag Mark Cox. Es tut mir leid, aber wir haben das gefeiert sondergleichen, genau wie halt die Promo, als bei du hattest dieses Gefühl, dieses nochmal, okay, du weißt nicht, was beim nächsten War passiert, aber du musst einschalten, deswegen gingen die Ratings unfassbar hoch, weil du einfach nicht wusstest, was passiert. Es war halt eben nicht mehr dieses, ey, wir haben unsere Standardroutine, sondern die wurde aufgebrochen. Du hast auf einmal gehabt, dass DDX bei dem Wagen war mit der Regie und das übernommen haben. Dann ändern sie das Mikrofon von Vince und ey, die Crowd hat es geliebt und wir auch. Du hast, glaube ich, Jahre später nie mehr so eine Crowd gehabt, die halt Woche für Woche so laut war, so spaßig war und einfach auch Bock hatte, wie bei diesen Segmenten. Natürlich hattest du dann auch blöde Sachen, wie halt das Puh runterfällt auf die Spirit Squads und Co. Gott. Aber du hattest dann halt so auch geniale Sachen, wie dass du halt diese Barriere brichst und dann sagst du einfach, hey, wir haben hier den privaten Jet von Vince McMahon, zeigen wir von innen, ja komm, gehen wir schnell raus, der wird doch nichts merken, ne? Ne, ich glaube nicht. Dann siehst du einfach nur das riesige DX da dran. Und genauso wie halt das riesige DX dann auch am Gebäude von WWE war und einfach diese Fehde gegen Vince, also gegen Spirit Squad war es eigentlich nicht, es ging ja gegen Vince, Spirit Squad waren halt seine Handlanger, das hat so Bock gemacht. Wrestlerisch nicht unbedingt, aber du hattest einfach jede Woche wirklich Bock auf die Promos und ich war damals auch aktiv in den Internetforen und die Leute hatten alle Bock drauf. Und so. Es war wirklich so, ja, natürlich, heute sagst du, oh, die alten Männer, das war so langweilig. Nein, es hat einfach Spaß gemacht.
Habe ich nicht gesagt. Ich fand da manche Sachen auch ganz witzig bei. Ich fand so, es war mir ein bisschen zu viel Pipi-Kaka-Humor einfach. Ich glaube, da war ich vielleicht auch schon ein bisschen zu alt.
Ja, aber Pipi-Kaka muss ich auch nicht mitgehen. Aber spätestens, wenn du halt SummerSlam hast, wo die Jungs nicht rein dürfen, dann machen sie ihre Barbecue-Party mit den Leuten, die feiern. Und dann hast du halt einen Würstchen-Gag nach dem anderen. Und irgendwann an dem Moment, wenn da Kenneth Michelle da mit Triple H steht und beide halt den schlechtesten gespielten Orgasmus ever haben und die anderen Mädels von unten rauskommen. Natürlich okay. Hast du das als junger Mensch gefeiert und du musstest dann lachen und selbst Sarah hat das gelacht. Das war einfach so unbeschwerter Humor, tat keinen weh und ich mochte die Zeit und ja, diese Fehde gegen Spirit Squad habe ich echt gerne gehabt und ich mochte generell diese Epoche ein bisschen, weil da gab es auch tolle Backstage-Momente. Einer meiner Lieblingspromos ist immer noch Stan. Also, wenn du halt einfach, du hast die beiden Alten, die ja auch damit spielen, du hattest auch Promos im Ring, wo halt Triple H sagt, so, ja, hör mal, nimm dir nichts zu Herzen, was die Leute über uns sagen. Auch nicht, dass die sagen, dass du Haarausfall hast. Wie? Haarausfall. Spielen sie drauf an, ja, nimm es mit. Tu nicht so, als wärst du jung, sondern nimm es halt mit. Selbst diese übertriebene Commercial-Sachen. Die Leute haben es ja geliebt. Wenn du dir heute die Best-of-Promos anschaust, dann hörst du im Hintergrund, wie die Crowd das einfach feiert.
Übrigens, Stan war ja Sean Spears und Sean Spears, das war bei Cyber Sunday 2006.
Absolut grandiose Promo. Das kann man sich anschauen, ist auf YouTube in
sichtbarer Ausführung.
Einfach wo Shawn Michaels dann halt gesagt hat, ja, hier, wir sind nicht kontrovers genug. Ich weiß, was kontrovers ist. Ich habe gegen Bret Hart gewrestelt. Und dann einfach einen Kick nach dem anderen verpassen. Das war dann Running Gag. Du hattest Promo-Segmente, wo Triple H Shawn Michaels sucht, der keinen Bock mehr auf die X hat und in der Küche gearbeitet hat. Wo er sich dann von einem kleinen Mädchen anblaffen muss, weil der Burger nicht schmeckt und dann einfach dem Mädchen einen Superkick verpasst. Und dem Chef auch und kündigt. Und das war einfach cool. Du hattest wirklich ich weiß, es ist heute schwer zu verstehen, es war wirklich so, die Einschaltquoten haben nicht gelogen, du hattest Bock, immer zu wissen, was passiert als nächstes. Und die haben sich was einfallen lassen. Und es hat Spaß gemacht.
Ja, aber Shaggy, jetzt nach dieser Lobhudelei von David, muss ich noch mal fragen. Also, Big Show, The McMahons, Hell in a Cell, D-Generation X, es werden Menschen in einen gigantischen Big Show-Hintern geschoben. Ist das Top oder Flop?
Also, ein mir sehr wichtiger Mensch würde jetzt sagen, schwierig. Es ist tatsächlich eine schwierige Zeit. Es hatte auch hier, ich finde, schon einige Höhen, einige Sachen, die Spaß gemacht haben, aber auch, ich glaube, deutlich auch viele noch tiefere Tiefen, als es andere Geschichten vorher hatten. Die Geschichte mit Big Show, McMahon und so, dieses Match, das mochte ich gar nicht. Das mochte ich nicht. Ich mochte die Storyline nicht. Mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte tatsächlich ja einen Crush auf die Spirit Squad. Da hat mir David ja auch so ein bisschen recht gegeben, dass er die eigentlich auch die Geschichte zumindest ganz, ganz unterhaltsam fand, obwohl er die Spirit Squad so nicht mochte. Ich mochte die sehr.
Moment, ich fand die nervig, aber das mussten die auch sein.
Genau, das sollten sie auch sein. Die haben also funktioniert. Ich fand die cool. Ich wäre gern eher Teil der Spirit Squad als Teil der DX zu dem Zeitpunkt gewesen. Und die haben aber auch ihr Fett wegbekommen. Und ich finde, das hat schon gepasst. Aber so Big Show dann auch dazu zu holen, klar, als größere Bedrohung, hätte ich jetzt auch in dem Fall so nicht gebraucht. Die Geschichten waren okay, aber die Hochzeit für mich zumindest war da längst vorbei. Und ich habe da eher so auch mal mit einem müden Lächeln hingeschaut, eher als mit einem Grinsen.
Also dieses Hell in a Cell Match, es ist ein Anblick für die Götter, um es mal ganz
vorsichtig ganz genau.
David, wo packst du denn so Geschichten wie zum Beispiel gegen Rated RKO damit rein oder auch gegen Legacy, was wir im späteren Verlauf ja auch noch gesehen haben? Wo, muss ich mal ganz kurz sagen, weil wir hatten es auch schon mal Match of the Week, also die Legacy-Matches waren teils sehr, sehr gut in meinen Augen.
Ja, generell war auch der Tenor davon ja eigentlich gut, weil die haben ja gegen, muss man auch sagen, durchgehend gegen Jüngere gefädelt. Also gegen die Wrestler der eigentlich aufstrebenden Generation. Zwar hat die Ex oft gewonnen, aber dennoch haben sie halt den Fokus bekommen. Und gegen Rated RKO, ich habe die Fehde damals echt gemocht. War ein bisschen doof mit der Verletzung halt im Match, aber ansonsten mochte ich die Fehde total. Und dadurch wurde auch Rated RKO für mich noch interessanter. Und damals mit Legacy da auch wieder, du hast halt den jungen Wrestlern Rampenlicht gegeben und dadurch wurden sie halt für mich auch interessant. Also das hat für mich gepasst.
Also ich finde, bei Legacy hätte man mehr klare Niederlagen einstecken dürfen. Also ich hätte es gern gesehen.
Definitiv.
Ne, ich hätte es gern gesehen, wie gerade hier Cody und Ted DiBiase, wie die dann auch mehr als in einem großen Match quasi hier den Sieg davon tragen. Da hätte man mehr draus machen können, sagen wir es einfach so. Aber Rated RKO, auf jeden Fall. Also auch da, ne, natürlich, klar, Verletzung steckst du nicht drin, kann alles passieren. Wir hatten auch eine Fehde gegen Jerry Show damals, die war auch ganz gut, aber ja, da war das alles schon ein bisschen anders und da hat man auch gemerkt, da war ja auch WWE jetzt schon so ein bisschen, das Produkt hat sich in eine andere Richtung entwickelt, wo man dann eben auch dann nicht mehr so 100% reingepasst hat. Wir kommen nicht so ganz dran vorbei, ne? Also wir müssen jetzt natürlich auch noch...
Hat's nie gegeben.
Dann lass uns doch nicht, wir müssen doch nicht nach Saudi-Arabien, David. Wir haben ja noch WrestleMania 31, oder? Wo willst du hin,
David? Das zählt für mich auch nicht zu DX, weil wir haben ja gesagt, Triple H ist immer bei der DX dabei und zwar als DX-Mitglied, nicht als jemand, der drin steht und dann kommen die Alten raus. Nee. Das gehört für mich alles nicht dazu.
David, nur weil du das jetzt hier nicht wahrhaben möchtest, ist es trotzdem passiert.
Ja, aber das war ja einfach, ich sag mal so rum, wenn ein Stable für eine Nacht zurückkommt oder halt die Mitglieder für eine Nacht irgendwie wieder da sind, um irgendwas zu feiern.
Ja, gut.
Ist es für mich kein großer Teil einer Ära, die halt über zig Monate ging.
Was ist denn mit dem glorreichen Abschluss dann und der Fehde der DX gegen die Brothers of Destruction?
Du willst echt mein Herz zerreißen, ne?
Was?
Hör mal auf, mein Herz zu zerreißen. Das geht so einfach nicht. Bei 31 können wir kurz zusammenfassen. Als Fan, ich bin ausgemarkt, als die Ex rauskam und als NWO rauskam. Fand ich cool. Das Problem war halt einfach nur das Finish am Ende. Aber die Idee dahinter war cool. So Jubiläumsfeiern muss ich nicht haben.
Bin ich Moment, ehrlich. Darf ich? Ich finde, das kann man mal machen, solange da eben niemand drunter leidet. Also wenn dann FTA plötzlich von der alten DX vermöbelt werden, mag ich halt überhaupt nicht zum Beispiel. Wenn das einfach nur so ein, ah cool, wir sind da oder es wird irgendjemand Unwichtiges da zusammengehauen, dann ist das egal. Ne?
Ja, oder mach halt die ganze Zeit Promos Backstage und vor der Kamera und
ja, fertig. Ja, eben.
Nehme ich mit, aber halt so wie es gemacht wird, muss ich nicht haben. So, und Brothers of Destruction, ich meine, wir sind alt. Wir sind auch jetzt alt. Das Durchschnittsalter da im Ring war über unserem und zwar deutlich. Was hat man da erwartet? Und das Stimme ist halt ausgerechnet derjenige, der längst nicht im Ring war, war halt noch der Beste.
Plus Verletzungen, was wir natürlich auch gehabt haben.
Und Maske, die abgerissen wurde. Ich weiß, also wenn etwas schief gelegt. Eigentlich, als Tipp, das habe ich wirklich mal gemacht, das ist kein Witz. Das DX gegen Brothers of Destruction Match Es macht Spaß, wenn man zeitgleich die Benny Hill Musik laufen lässt. Das ist kein Witz, das macht dann wirklich Bock.
Ich finde das so cool, weil es gibt ja diese Aufnahme, wo die Backstage kommen und Shawn Michaels dann auch sagt so, es war so knapp vorbei, wo er genau gewusst hat, so, okay, das war halt ein Trainwreck, ne? Shaggy, wie blickst du auf dieses, ich sag mal, ist das ein unrühmliches Ende für die DX zurück?
Es kratzt schon so ein bisschen, aber ich finde, es kratzt eigentlich mehr an Shawn Michaels Karriere als jetzt an der DX, weil die DX hatte schon einige Lowlights in der ganzen Zeit und das war definitiv der lowste Light. Ne, sagt man das so? Auch nicht.
Auf jeden Fall, da war schon das Licht komplett aus.
Da war das Licht auf definitiv schon aus und nicht nur das, da lag noch ein Kackerhaufen drauf, so schlimm muss ich es sagen. Das war kein Gewitz, aber da lag ein Kackerhaufen drauf.
Mit ganz viel Geld.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen blutigem Geld dabei.
Ein goldener Kackerhaufen. Aber es war ein Kackerhaufen. So viel muss man doch noch sagen. Nee, das war schlimm. Was ich finde, aber es hat mehr an Shawn Michaels Karriere gekratzt, als an der DX. Das war wirklich, das schlimmer geht's nicht. Schlimmer,
es fällt einfach vor allen Dingen unter dem Begriff unnötig. Es gab einfach aus Fansicht ja gar keinen Grund für dieses Ding.
Nein, es gab überhaupt keinen Grund. Und wenn man Shawn Michaels zurückbringt, dann hätte man ihn doch vielleicht auch, wie es ein Steve Austin gemacht hat, für ein gutes Match bei WrestleMania zurückbringen können. Gegen einen Wrestler, wie jetzt, keine Ahnung. Da gab es ja Leute wie Danielson, wo man mal gerüchtet hat. Oder ein AJ Styles in dieser Zeit. Das hätte, glaube ich, funktioniert. Im Gegensatz zu dieser Katastrophe, die man einfach ausschließlich fürs Geld gemacht hat. Mit Leuten, die alle lange nicht mehr wirklich gewrestelt so richtig haben und einer, der sich direkt gleich verletzt hat und auch nicht mehr ein Vollzeit-Wrestler war. Also, no way, für mich gar Katastrophe. Ich mag da auch gar nicht drüber reden. Ich sehe das wie David. Da muss man vergessen, sonst funktioniert's auch
nicht. Das mache ich aber allgemein. Also die ganzen Saudi-Events gab's für mich nicht. Auch was da passiert ist. Das habe ich alles ausradiert.
ihr seid die geilsten Podcaster der Welt. Ich rede darüber einfach nicht. Ja. Nee, ich will darüber einfach nicht reden.
Ja, das gab es einfach nicht.
Okay.
Das ist so wie alte Männer über Vergangenheit reden. Macht
Voldemort hier einfach, oder was?
Den gab es auch nicht.
Okay. Das ist hier ein Punk bei AEW.
Es gab nie Muffins.
Ja, aber jetzt sind wir eigentlich dann schon auch auf einem ganz guten Ende angekommen. Wir haben jetzt zuletzt noch bei Raw natürlich nochmal eine Reunion gesehen. Oder ohne Daddy Ass, traurigerweise. Ne? Der musste alleine scissern.
Ja, aber der ist so over wie nie zuvor. Also
ich glaube, sagen, und der hat den Spaß seines Lebens.
Ja, also da kann man sich, glaube ich, auch nicht beschweren. Aber schade, klar, man hat nochmal die DX-Reunion gesehen. Die war auch, finde ich, jetzt, da hat man die besser als jetzt damals, als man FDA wirklich oder zerstört hat. Die hießen nicht FDA, gell?
Revival.
Revival, ja.
Genau, die Männer, die sich gegenseitig den Rücken rasieren.
Ganz genau, schlimme Zeit, auch zu vergessen. Aber ich finde, wenn man so für, man, die Einschaltquote hat ja auch funktioniert, wenn man so Nostalgie so ein bisschen zurückbringt, schalten ja auch die Leute ein, die damals dann auch die DX mochten. Das sind die gleichen, die sagen, heute noch auf ein Limp Bizkit-Konzert gehen. Also es ist schon okay, es funktioniert ja auch noch und da kann man es auch machen, aber man sollte tatsächlich nicht die Jungstars da zerstören oder nutzen und denen dann eher Schaden zufügen, als ihnen irgendwie eher was Positives zu tun. Denn so könnte man es auch nutzen. So hat man es ein bisschen ja auch zumindest in Backstage-Segmenten ein bisschen versucht. Also ich finde, so wie es ja man es jetzt zuletzt gemacht hat, kann man es machen.
David, wie gehst du jetzt hier aus dem Podcast raus? War das nochmal eine schöne Reise für dich zurück in die Vergangenheit und was sind so die Momente, die da am meisten im Gedächtnis geblieben sind?
Es war eine schöne Reise gerade, deshalb war ich Vorbereitung noch mal kurz so Best-of-Videos geguckt habe. Also ich bin dankbar für das Stable und vor allen Dingen, wenn du jetzt so zurückblickst und jetzt mal genauer zurückblickst, also jetzt eben nicht nur so die eine oder andere Promo, sondern jetzt, wie wir es halt gemacht haben, überlegst, das war halt schon sehr intelligent, wie man das gestartet hat, wie man es durchgesetzt hat und auch, dass es eben nicht nur eindimensional war, warum es funktioniert hat, sondern mehrere Gründe hatte. Ein bisschen zu wenig haben wir über Shiner gesprochen, fällt mir gerade mal auf, weil sie ist auf jeden Fall ein Teil nicht nur von DX, sondern es war auch wichtig für die Frauendivision und auch sie hat ja Tabus gebrochen.
Ja.
Also sie hat auch gegen Männer gewrestelt, sie hat den IC-Belt geholt und da sind schon sehr, sehr wichtige Sachen in der Zeit passiert und ich finde, das war für mich als Fan einfach auch eine tolle Zeit, weil ich viel Spaß hatte, auch bei den Alten, aber vor allen Dingen mit den Jungen und es zeigt mir auch mal immer wieder, dass ich DX besser finde als NWO, weil NWO ging mir viel schneller auf die Nüsse, als es DX tat. Und DX hat sich halt mehrfach neu entwickelt oder neu erfunden. Das ist der Riesenunterschied zur NWO, weil NWO war von Anfang bis Ende gleich.
Ich muss übrigens gerade dich nochmal loben und dir hier einen virtuellen Schulterklopfer verpassen. Dass du China hier nochmal hervorhebst, finde ich auch absolut wichtig, weil China ist auch absoluter Top innerhalb der DX-Geschichte. Ich glaube, das muss man hier nochmal ganz klar hervorheben. Gut, dass du das gemacht hast. Die ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Oder Shaggy, wo ordnest du China, wo ordnest du die DX im Stable-Rating für dich ein?
Ja, also China ist definitiv ein bisschen zu kurz gekommen, weil die war ein wichtiger Faktor. Recruit am Anfang ja auch, einfach weil er dem Stable nochmal Reputation gegeben hat, weil er irgendwie auch da im Vorfeld ja gar nicht so involviert war und da schon irgendwie hingepasst hat. Aber China war ein ganz wichtiger Faktor und gerade in mehreren Geschichten auch total entscheidend. Die war auch mal die Person, die am oversten war von der DX auch eine Zeit. Also die hat schon auch da super funktioniert und ist auch wichtig zu nennen. Aber ich würde die DX in meinem Personal Ranking von Stables, glaube ich, nicht vor die NWO stellen. Für mich persönlich nicht, weil so ganz gepackt haben die mich nicht. Ich fand, gerade in ihrer Geschichte mit der Hart Foundation beispielsweise, war ich immer ganz klar auf Seiten der Hart Foundation. Die fand ich besser, das war eher so auch mein Stable. Die DX war nie mein Favorite Stable, auch insgesamt. Ich war nie der größte Shawn Michaels oder Triple H Fan in der Zeit. Ich habe es ja auch schon gesagt, meine Lieblingsvariante war die dann noch mit den New Age Outlaws und X-Pac. Auch da war ich nie der größte Fan, aber ich fand, das war die für mich coolste Variante. Ich würde da etliche Stables in meinem persönlichen Ranking vor der DX stellen. Sicherlich nicht in der Bedeutung, aber in meiner Sympathie gibt's, glaube ich, würde ich auch die Four Horsemen locker drüber stellen und auch sicherlich andere Stables, die Wingman zum Beispiel aktuell auch natürlich. So. Also da gibt's auf jeden Fall Stables, die ich persönlich interessanter und cooler finde, aber die DX gehört definitiv zu den wichtigsten Stables in der Geschichte des Wrestlings.
Ich glaube, was man noch dazu sagen muss, Thema Limp Bizkit, ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie du oder zu welcher Peergroup du gehört hast damals. Weil ich glaube, dann siehst du die auch sehr unterschiedlich. Auch selbst welche Art Musik du gehört hast, hat schon einen Unterschied gemacht bei NWO und die Ex haben sich auch darin unterschieden. Also ich glaube, das hat einen großen Einfluss auch.
Ich habe die damals beide gemocht. Und ist aus heutiger Sicht, ich glaube, ich finde aus heutiger Sicht die Generation X ein bisschen cooler, so insgesamt, vom Ansatz her und wie auch humorvoller sehr oft. NWO ein bisschen aggressiver natürlich auch und nicht dieses junge, frische Ding, was da gewesen ist, sondern das war ja wirklich dieses Zerstörerische, was wir da gehabt haben. Ich mochte beides. Aber für mich ist die D-Generation X auch einfach was gewesen, was mich damals total beeinflusst hat. Also ich habe die Musik gehört, ich habe mir immer dieses X-Pack-Jersey kaufen wollen, aber ich hab's mir nie geholt. Ich bin bis heute traurig.
Fun Fact, erste T-Shirt von Sarah war ein DX-T-Shirt.
Aber kennt ihr dieses Football-Jersey, was X-Pac damals immer getragen hat? Wollte ich immer haben, es gab nie in meiner Größe.
Ich wollte immer das T-Shirt haben, wo, also bei der alten, also ne, bei der ganz letzten DX, also den alten Männern, wo die beiden Comicfiguren hatten, die Hosen runtergezogen hatten. Das Problem war nur, bei der Hausshow waren die halt vor dem ersten Match schon ausverkauft, außer in Sarahs Größe. Da war ich schon sehr sauer auf sie.
Das ist eine bittere Pille.
Ja.
Nee, aber die DX auf jeden Fall ein absolut wichtiges Stable in der Wrestling-Geschichte, ein Stable, was die Attitude-Ära mitgeprägt hat, was auch die Ruthless Aggression-Ära noch mitgeprägt hat und was wir bis heute eben dann auch noch in der einen oder anderen Form mit sehr viel Nostalgie zu sehen bekommen. Deswegen, das Standing der DX kann man hier gar nicht hoch genug bewerten, in meinen Augen. Hat auch mit dafür gesorgt, dass eben das Produkt während der Attitude-Era diese Konstanz teilweise auch gehabt hat, diese Wertigkeit teilweise auch gehabt hat. War ein Grund einzuschalten und war die NWO auch, aber eben nicht ganz so lang im Endeffekt. Ne? Also die X hat es schon ein bisschen länger durchgezogen und dann am Ende auch noch mal in einer anderen Epoche quasi hier seinen Stempel gesetzt. Und für mich persönlich, ich glaube, ich würde die Ich überlege gerade, persönlicher Sympathiefaktor. Ich glaube, ich würde die Ex, gerade diese erste, würde ich, glaube ich, sogar ein bisschen vor meine interne NWO-Rangliste setzen. Oder vor meine interne Stable-Rangliste setzen. Auf jeden Fall vor die NWO. Schreibt uns ja gerne mal, wo seht ihr die DX? Also gerne bei YouTube oder auf dem Discord mal schreiben, weil ich glaube, das ist wirklich auch so eine spannende Geschichte. Was ist euer Lieblingsstable? Was ist euer wichtigstes Stable? Schreibt uns das gerne mal. Aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle auch ganz gut hier durchgekommen mit den DX-Tops und Flops. Shaggy, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich würde gerne David den Ball zuspielen und noch mal was sagen. Und zwar, David, if you're not down with that, I've got two words for you.
Limp Bizkit.
Oh je.
Das ist das traurigste Ende eines DX-Podcasts, was
man sich generell eines, glaube ich,
ich mag Limp Bizkit.
Ja, jeder mag Limp Bizkit, aber das sind kein junger Mensch mag Limp Bizkit.
Doch, wenn du auf ein Konzert heutzutage gehst, siehst du fast nur junge Menschen, da kommst du nämlich richtig alt vor, das ist furchtbar. Ich weiß, wovon ich spreche.
Okay, geht die ironisch dann zu Limp Bizkit?
Nein.
Okay.
Mann, da gehst du schon mit, um zu moschen.
Ist okay. Wie komme ich jetzt von Moschen zu Brock Lesnar?
Der kann auch ordentlich moschen.
Der hat schon ordentlich durchgemoscht.
Der geht in den Pit rein.
Und dann gehen aber alle anderen raus wahrscheinlich, oder?
Die fliegen raus.
Nächste Woche zum 25. Dezember, zum ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es den Personality-Podcast zu Brock Lesnar. Shaky und ich sprechen darüber. Freut euch darauf. In dem Sinne, frohe Weihnachten, habt eine gute Zeit, hört Headlock, genießt die Tage mit eurer Familie. Ich glaube, David, willst du auch noch einen frohen Weihnachtsgruß hier von dir lassen?
Lasset die Glocken klingen.
Oh, ich habe die vierte Kerze noch gar nicht angemacht, merke ich gerade. Ich muss, glaube ich, mal rüber den Adventskranz anzünden und freue mich und wünsche mir auch und euch allen frohe, besinnliche Tage. Und hoffentlich, dass ihr ganz, ganz viele Geschenke bekommt.
Warum lachst du? Er hat schon verdammt viel Glühwein getrunken.
Ich finde es geil, dass Shaggy sich selber einfach frohe Weihnachten wünscht. Das finde ich wunderschön.
Wir hören uns. Prioritäten setzen. Genau,
wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Schöne Weihnachten, Shaggy.
Dankeschön, euch auch. Mir auch.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.